Ich probiere aus auf Deutsch. Mein Name ist Aditi Banerjee. Ich bin Mitgründerin von IndiaWorks. And now I switch to English. It's such a pleasure.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von Handwerk erleben, dem Talk für Macher. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und ihr habt gerade Aditi Banerjee gehört. Von ihr werdet ihr in dieser Folge noch einiges hören, genauso wie von dem Mann, der gerade neben mir im Studio sitzt. Hallo Peter Kruse, grüß dich.
Hallo Max, ja, es ist ein spannendes Thema und wir haben gerade Aditi Banerjee gehört. Sie hat gemeinsam mit Dr. Handelk von Ungarn Sternberg ein neues Unternehmen gegründet und vorgestellt, das heißt IndiaWorks. Es geht dabei um ja eine mögliche Lösung des Fachkräftemangels, dadurch, dass Fachpersonal aus Indien zu uns kommt.
Ihr hört schon, es ist heute ein bisschen eine andere Aufmachung. Wir haben zwar auch noch ein normales Interview für euch, aber warum wir jetzt hier miteinander sprechen, Peter, du warst eben bei der Vorstellung dieses Unternehmens in Freiburg, ist erst wenige Tage her. Ja, kannst du uns noch mal ein bisschen was erzählen? IndiaWorks, was ist genau das Ziel dahinter?
Ja, also IndiaWorks ist im Endeffekt hervorgegangen aus einer vorherigen Initiative schon, wo schon einmal mit der Handwerkskammer in Freiburg erste Auszubildende aus Indien nach Deutschland gekommen sind, nach Lörrach gekommen sind und dort eine Ausbildung gemacht haben. Also in Indien gibt es das Unternehmen Magic Billion und in Deutschland hat sich Handwerk hier engagiert und jetzt geht's hier los und man verfolgt das ganze Ziel jetzt strategisch.
Wie das Ganze funktioniert, das werdet ihr gleich im Laufe dieser Folge genauer hören, wie die Zusammenhänge zwischen IndiaWorks und Magic Billion sind. Fakt ist aber, das Projekt läuft bereits und es sind bereits Auszubildende in und um Freiburg und sind aus Indien nach Deutschland gekommen, um hier eine Ausbildung zu beginnen. Und Peter, du hattest ja die Möglichkeit, mit zwei von ihnen am Rande der Veranstaltung auch schon zu sprechen, gell?
Ja, das war absolut aufschlussreich, aber das wollen wir gerne mit euch teilen.
Ja, wir hören rein in die Töne von Raj und von Himu aus Indien.
Wie habt ihr davon erfahren, dass ihr in Deutschland arbeiten könnt?
Ja, ich habe von meinem Freund gehört, dass gibt es viele Möglichkeiten im Ausbildungsbereich. Kann man dort 3 Jahre eine Ausbildung machen und weiter arbeiten. So, ich habe toll gefunden und dann ich habe eingelebt und dann ich habe bewerbt.
Und in welchem Beruf arbeitest du heute?
Ich arbeite im Verkaufsbereich, Verkaufe in Metzgerei und das finde ich gut.
Und wie hast du davon erfahren?
Ich habe auch bei meiner Familie vorgeschlagen mir und ich denke, es ist besser, wenn ich lerne Deutsch und probiere selber, wie die Deutschlandleben geht, läuft und alles. Alles ist super in Freiburg und ich finde Freiburg sehr schön.
Okay, du bist in Freiburg und in welchem Beruf bist du, in welchem Gewerk bist du?
Ich arbeite als Kaufmann im Einzelhandel, mache Ausbildung bei Edgaris.
Also rein sprachlich muss man schon sagen, das ist echt sehr gut für die Zeit, in der Sie hier sind. Sie sind jetzt seit etwa einem Jahr in Deutschland, gell? So habe ich es richtig verstanden.
Ganz genau, aber Sie werden auch ein Jahr lang vorbereitet in Indien, aber wie gesagt, dazu hören wir gleich noch mehr.
Schon krass, wenn ich mir denke, die Umstellung Indien, 1,4 Milliarden Menschen, teilweise ja riesige Großstädte und dann zieht man um nach Freiburg ins beschauliche Breisgau. Ja, aber auch darüber hast du mit ihnen ja gesprochen, was so die größten Überraschungen waren auf ihrem Weg.
Ihr in Deutschland, was ist das, was euch am meisten überrascht hat? Ihr seid ja vorbereitet worden, ihr habt ja gelernt vorher die Sprache, ihr habt sicherlich einiges über die Kultur gelernt, aber was war das, wo ihr gesagt habt, oh, das ist für mich ganz neu.
Wenn ich war hier, die Wetter ist Überraschung. Die deutsche Wetter.
Eine gute oder eine schlechte?
Ja, ich weiß nicht. Manchmal ich fühle sehr schön, wenn die Sonne kommt und der nächste Tag die Wetter kalt und wir bringen unsere Jacke weiter. Aber in Freiburg ich habe gefunden viele junge Menschen und das ist sehr schön hier.
Ich will auch dazu sagen, dass die Leute, ich weiß nicht, das ist richtig oder das ist. Die Leute sagen, die sind nicht schlechter Wetter, dann nicht schlechte Kleidung. Wir können nicht sagen, das ist schlechter Wetter oder so. Wir haben selber schlechte Kleidung getragen oder so.
Also man sieht schon, Integration funktioniert. Die deutschen Sprichwörter werden einverleibt. Ne?
Ja, nicht nur diese. Es geht ja noch um Dialekte.
Oh ja.
Am Anfang war eine Kundin war bei in meine Metzgerei und sie haben gedacht, ich müsste eine Leberkäseweckle. Und ich habe gehört, der Fleischkäsebrötchen und Leberkäse, was ist Leberkäseweckle? Dann habe ich überrascht, dann manche Leute sagen dann Leberkäse-Semmel. Was ist Semmel? Brötchen, Semmel und Weckle, das ist das Gleiche. Dann habe ich nachher und die viele Leute, Frikadelle oder Fleischküchle sind auch gleiche. Dann so.
Weckle, da gibt es noch ganz andere Namen. In Berlin sagt man, glaube ich, Schrippe.
Und viele Worte von meinen Kollegen, die sie sind schon in Rente gegangen, aber sie haben mir viele Worte von Dialekt beigebracht. Und zum Beispiel im Leben nicht. Und wie können wir Nein sagen oder so. Da in Bissle, Maultäschle, Spätzle von Schätzle. viele macht mir auch Spaß und das lernen wir jeden Tag ein Wort.
Also das klingt ja wirklich wahnsinnig gut, oder? Also
ja, ich war auch ganz überrascht.
Ja, ist schon wichtig, dass man, wenn man in Freiburg ist, sich auch mit dem Dialekt auseinandersetzen kann. Ist jetzt sprachlich bestimmt nicht die einfachste Region, aber umso eindrucksvoller. Ne?
Ja, und es ist wirklich weit weg von der Heimat.
Ja, und das wäre jetzt auch die Frage, so, die ich mir auch stelle. Warum verlässt jemand seine Heimat? Was ist der Grund dafür, wirklich tausende Kilometer entfernt eine Ausbildung anzufangen, weit weg von der eigenen Familie? Und auch dazu haben beide ja eine Antwort gegeben.
Warum habt ihr gesagt, das will ich machen? Ich möchte gerne diesen Job in Deutschland, dieses Angebot in Deutschland machen. Was war denn Motivation? Warum?
Ich habe gehört, dass in Deutschland kann man auch die vieliger ruhiger als unser Land bestimmte und weniger Verkehrsmittel, gutes Leben, gutes Essen und gutes Lohn und kann man auch gute Laune und viele Urlaub, dann kann man irgendwo in ganz Europa unterhalten oder so irgendwo fahren kann. Das finde ich toll, deswegen muss ich, weil diese Leben leben wir noch einmal und wir müssen die alle Sachen genießen, um an der Welt laufen oder so.
Deine Motivation?
Ja, ich finde das eine Möglichkeit, zum Deutschland kommen. Und wenn ich komme hier in Deutschland, dann ich finde die Lebensqualität und die Social Security sehr schön hier. Und wenn man muss Reisen machen und dann in Europa, es ist einfach. Bei den Unterwegs und bei die alles, die Europa ist alles zusammen. Und das ist einfach für die Leute, zu Europa kennenzulernen, die Leute und kennenzulernen, die Kultur. Das ist sehr schön.
Ja, schon spannend, welche Gründe dafür ausschlaggebend sind und wie Deutschland auch im Ausland dann wahrgenommen wird. Finde ich schon beeindruckend.
Mhm. Was aber auch beeindruckend war, dass sie wirklich jeden Tag auch den Kontakt zur Familie halten. Dafür gibt es WhatsApp und Videocalling, also die Videofunktion. Und
das heißt, im Feierabend wird dann telefoniert.
Genau, und auf der anderen Seite aber Europa kennenlernen und raus. In dieses, das ist ja ein gewisses Abenteuer.
Ja, auf jeden Fall. Also richtig schön, da die beiden O-Töne zu hören oder die beiden Auszubildenden Raj und Himu aus Indien, die jetzt hier in Deutschland eine Ausbildung machen und denen es Spaß macht. Lass uns nochmal, bevor wir gleich aufs richtige Interview gehen, kurz allgemein über diese Organisation sprechen, über India Works, über das, was hier in Deutschland auch passiert. Es gibt dazu ja einen Beirat und auch dazu hast du mit Leuten sprechen können, die vor Ort waren. Möchtest du zum Thema Beirat noch irgendwas erzählen?
Ja, das sind teilweise Wegbegleiter, auch aus der Anfangszeit heraus, also auch schon als das Projekt bei der Kammer begonnen hat, aber auch eben Wegbegleiter, die generell die Idee unterstützen, wie beispielsweise jetzt Hanna Böhme, sie ist Geschäftsführerin der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe.
Der Herr Andek von Ungarn Sternberg, jetzt Mitbegründer von India Works, hat vor einigen Jahren gefragt, ob ich Lust hätte, zu einem Mittagessen mitzugehen mit einem Vater-Tochter sozusagen Unternehmen Magic Billion. Dahinter stand Basab, der jetzt auch im Beirat ist, und Aditi, die Mitgründerin von Handek, die eben diese Firma Magic Billion in Indien betreiben und junge Menschen in die ganze Welt bringen, aber eben auch nach Deutschland und mit der Handwerkskammer zusammen dieses Projekt aufgebaut haben. Und da wir als Wirtschaftsförderung natürlich ein großes Interesse haben, dass unser System weiter funktioniert und uns sehr bewusst ist, dass wir eben auch Erwerbsmigration hier brauchen, auch gerade im Ausbildungsbereich, war ich gleich auch begeistert, da mal mit reinzulernen.
Ja, und das ist natürlich auch ein Thema für die Regierungen, ne? Also sowohl die Landesregierungen als auch die Bundesregierung ist da natürlich daran interessiert, dass Fachkräfte aus dem Ausland zu uns kommen dürfen, dass es alles unbürokratisch und schnell geht. Und ich habe gelernt, es gibt eine eigene Repräsentanz des Landes Baden-Württembergs In Indien, ist das richtig?
Ja, also in Indien, aber da ganz speziell in der Region Maharashtra. Mhm. Das ist Iris Becker, sie ist da die Repräsentantin des Landes Baden-Württemberg und engagiert sich da sehr auch jetzt für dieses Projekt.
Die Maharashtra-Regierung hat eine Joint Declaration unterzeichnet mit der Regierung in Baden-Württemberg mit dem Ziel, Fachkräfte und Auszubildende aus Maharashtra nach Baden-Württemberg zu vermitteln. Wir haben im Zuge dieser Joint Declaration vereinbart, uns sehr regelmäßig zu treffen. Wir haben Steering Committees, wir haben Workgroups und haben daran gearbeitet, einen Prozess aufzugleisen. Wie können denn die Maharashtra-Interessenten so vorbereitet und ausgebildet nach Baden-Württemberg kommen, dass es auch ein Zugewinn für Baden-Württemberg ist?
Ja, und wie dieses Unternehmen beziehungsweise wie die Unternehmen Magic Billion und India Works genau funktionieren, ich würde sagen, das hören wir uns jetzt dann im Interview an. Peter, magst du davor noch irgendwas sagen, vorab zum Interview?
Ja, ich sage einfach nur, das ist eine für uns auch ein Novum. Es findet nämlich auf Deutsch und Englisch statt. Viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
Handwerk erleben. Der Talk für Macher.
Es geht heute um eines der wichtigsten Themen im Handwerk. Es geht um den Fachkräftemangel und es geht um eine mögliche Lösung, um den immer größer werdenden Mitarbeiterengpass abzumildern. Eine Antwort heißt Fachpersonal und Auszubildende aus Indien, die zu uns nach Deutschland kommen. Erste Schritte, die gab es bereits und jetzt am 12. September wurde das neue Unternehmen India Works aus Freiburg vorgestellt, um eben Fachkräfte aus Indien nach Deutschland zu vermitteln. Was es damit auf sich hat, wie das funktioniert, darüber sprechen wir jetzt. Und damit herzlich willkommen bei Handwerker Leben, dem Talk für Macher. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Meine Gäste sind heute Aditi Banerjee, Mitbegründerin von Magic Billion in Indien und des Unternehmens India Works mit Sitz in Freiburg. Und sie ist dort auch Mitgeschäftsführerin, sowie Dr. Handwerk von Union Sternberg, bis vor kurzem noch Mitglied in der Geschäftsleitung der Handwerkskammer Freiburg und ebenfalls Mitbegründer von India Works und Geschäftsführer. Herzlich willkommen, Aditi und Handwerk.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, steigen wir gleich ein. Also zunächst mal so mal einsteigen und sagen, wir springen hin und her zwischen Deutsch und Englisch. Das ist ein Novum, das ist eine Premiere hier heute. Und Handwerk, ich muss dich jetzt einmal ansprechen. Du warst ja bis vor kurzem in der Handwerkskammer Freiburg in der Geschäftsleitung und du hast da vor kurzem auf LinkedIn einen Post abgesetzt, der heißt da, vom öffentlichen Dienst in die Selbstständigkeit. Wer macht denn sowas? Ich habe mich dafür entschieden. Ja, Handwerk, jetzt musst du verraten, warum.
Das hat eine lange Vorgeschichte und das ist nicht so spontan entstanden, wie das vielleicht in diesem LinkedIn-Post aussah. Wir haben das Thema Fachkräftezuwanderung jetzt schon seit vielen Jahren bearbeitet. Wir haben Projekte auf den Weg gebracht. Wir haben auch gezeigt, dass Fachkräftezuwanderung funktionieren kann. Und es war jetzt der richtige Zeitpunkt für mich auch, einfach mal die Perspektive zu ändern. Aus dem öffentlichen Dienst heraus. Es ist die richtige Zeit, ein Unternehmen zu gründen, was die Fachkräftezuwanderung befördert. Wir haben sehr gute, sehr intensive Erfahrungen gemacht, Netzwerke aufgebaut mit Indien, mit allen Playern, die es braucht, um Fachkräftezuwanderung zu ermöglichen. Und es fehlte noch dieses Puzzlestück, um wirklich die Fachkräftezuwanderung in einem größeren Maßstab auch zu ermöglichen für den Mittelstand, für das Handwerk, für die Branchen, die dringend Fachkräfte und auch Auszubildende benötigen.
Wir schauen mal gleich auf das, was ihr auch früher schon gemacht habt in der Handwerkskammer, aber vorher vielleicht mal einen Blick auf den Marktbedarf. Worüber reden wir eigentlich? Also dass Fachkräfte benötigt werden, keine Frage. Ich habe es gerade erlebt, bei uns der Metzger, wo ich immer hingehe, hat jetzt plötzlich ein Schild an der Tür und da heißt es, nachmittags, dienstags und mittwochs können wir leider nicht mehr öffnen, weil wir keine Fachkräfte mehr haben. Das erleben viele momentan, glaube ich, und immer häufiger. Wie groß ist der Bedarf in Zahlen?
Also was wir erleben, ist ja ein Ergebnis der demografischen Entwicklung, vorangetrieben durch geburtenschwache Jahrgänge und vor allen Dingen auch geburtenstarke Jahrgänge, die aber jetzt gerade den Arbeitsmarkt verlassen. Am oberen Ende verlassen zu viele Menschen das Arbeitsleben, am unteren Ende kommen zu wenig nach. Das ist die Grundproblematik, da kommen wir nicht draus heraus. Wir sehen, dass das schon seit einigen Jahren diese Entwicklung gibt, aber dass die zunehmend in den nächsten 10 Jahren sich verstärken wird. Wir reden über ein Defizit von Arbeitskräften von roundabout 500.000 pro Jahr, die netto den Arbeitsmarkt verlassen. Und wenn wir uns die nächsten 10 Jahre anschauen, dann brauchen wir mindestens 5 Millionen Arbeitskräfte, um einfach unseren Wohlstand auch zu erhalten.
Also eine Riesenaufgabe. Und ich denke, das hat auch die Entscheidung ja für dich beeinflusst. Das ist einfach eine Aufgabe, die eine große Chance ist, eine große Hilfe auch darstellt dann. Einerseits ist es natürlich ein Businessmodell, andererseits ist es aber auch eine Mitwirkung daran, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun, für das Land zu tun.
Wir werden in vielen Bereichen nicht mehr ohne Zuwanderung auskommen. Es ist nicht nur das Handwerk betroffen, es sind eigentlich alle Branchen, ob das der öffentliche Dienst oder ob das Pflegeeinrichtungen, ob das große Unternehmen oder kleine Unternehmen sind, in allen Bereichen sind wir vom Fachkräftemangel betroffen. Und dieser Trend ist nicht so einfach umkehrbar. Das Thema Zuwanderung ist dabei wichtig. Es wird nicht alle Probleme lösen können, aber die zunehmende Einschränkung von Dienstleistungen oder geschlossenen Metzgereien an bestimmten Tagen, das werden wir nicht ganz vermeiden können. Das werden wir zunehmend sehen in den nächsten Jahren.
Mhm. Nun ist ja, es geht ja um Migration am Ende des Tages. Es ist ja momentan eines der aktuell am stärksten diskutierten Themen. Die Wahlen jetzt in Ostdeutschland haben das ja auch gezeigt. Aber ist jetzt Migration gleich Arbeitsmigration? Das ist ja sicherlich ein gewisses Dilemma in der Wahrnehmung.
Man muss zwei Dinge, glaube ich, erkennen. Einerseits ist bekannt, dass wir Fachkräftezuwanderung dringend benötigen, dass wir einen Fachkräftemangel haben über viele Branchen hinweg. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch eine zunehmende Skepsis in der Bevölkerung, was das Thema Migration betrifft. Erst letzte Woche gab es eine deutschlandweite Umfrage, wonach mehr als 3/4 der Bevölkerung sagen, Migration sollte eingeschränkt werden. Das ist vor allen Dingen aus dem Erleben einer sehr diffusen Migrationsdebatte, einer sehr kompliziert geführten Debatte, wo das Thema Asylrecht, illegale Zuwanderung und legale Erwerbsmigration sehr undifferenziert in einen Topf geschmissen wird. Und wo man einfach generell Befindlichkeiten und Ängste auch wahrnimmt, das sehen wir auch in Gesprächen mit Unternehmern, die natürlich Fragen haben, wenn es darum geht, was es bedeutet, Integration von ausländischen Arbeitskräften zu bewerkstelligen, zu meistern.
Ihr habt gute Erfahrungen gemacht mit eurem Projekt, das du auch in der Zeit, während du bei der Handwerkskammer warst, auch direkt betreut hast. Das hat ein Kürzel, AINS. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was ihr gemacht habt.
Also jedes gute Projekt braucht auch einen Namen. Und wir haben dem Projekt den Namen 1A gegeben. Das ist das
steckt. Also man spricht es 1 aus, nicht wie
das steckt. Das steckt hinter dem AINS. Mhm. Aha. Das heißt, ausgesprochen aus Indien nach Südbaden Auszubildende fürs Handwerk oder kurz 1A. Es hat gut funktioniert, es hat gezeigt, dass Zuwanderung möglich ist, auch vor allen Dingen in einem Bereich, der bisher noch nicht wirklich ausgetretene Pfade hatte, nämlich im Bereich der der Auszubildenden. Also Zuwanderung zum Zwecke der Ausbildung ist etwas, was relativ neu ist in Deutschland. Das heißt, dass wir nicht fertige Fachkräfte nach Deutschland holen, sondern Menschen, die gewillt sind, hier erst zur Fachkraft geformt zu werden, die eine duale Ausbildung durchlaufen und dann erst nach 3 Jahren wirklich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, hier als Fachkraft.
And this was the time, Aditi, when you met Handwerk for the first time, or when it started this project with the Handwerkskammer Freiburg. Who had the idea? Who made the first step?
So as Magic Billion, we entered into the German market in 2019, just before COVID. And we realized that was also when the German government for the first time had opened up the Ausbildung visas for what are called third countries, and India falls in that category. So it was unheard of in India. But because of COVID, it was a comfortable engagement for German employers because they knew the candidates would learn Deutsch in India and come a little bit later by when COVID would be managed perceptionally. And the Indian candidates and their families felt protected to say, okay, we are going to go only in a year's time. So through COVID, we are still at home in India. So it was a good time for us to come in. It was unheard of in India. It was unheard of in Deutschland to be looking at Indians to come for the Ausbildung. So, you know, in early 21, I had a list of Handwerkskammers which was available on the internet. And the story goes that I reached out to 10 of them personally. 3 responded. 1 agreed to a meeting. And that was the Handwerkskammer Freiburg. And I think the rest is history at this point. But I will say, I often joke about it, it took them 2 months to organize their first meeting with us. And I was wondering why it's taking them 2 months. But it was because they were doing their due diligence on us. They checked out from the Indo-German Chamber of Commerce in India. We are members of them. So they checked us out, they got their assurances, and then they had their first meeting, and that's how we started.
Da gab es also erst ein erstes Meeting, Handwerk, und dann habt ihr gleich die Idee von 1A entwickelt oder war es erstmal ein Ausloten?
Es war ein Ausloten am Anfang. Es war natürlich erstmal ein Kennenlernen, ein Background-Check, den wir durchgeführt haben, weil wir erstmal überhaupt nicht wussten, mit wem arbeiten wir da zusammen in Indien. Man muss sich die Landkarte der Personalvermittlung als ganz wild gemischter Haufen vorstellen. Und es gibt dort sehr seriöse Anbieter am Markt, aber es gibt eben auch unseriöse. Und da musste man erstmal schauen, mit wem hat man es da zu tun. Das ist im Übrigen auch ein großes Problem für viele Unternehmen, gerade für kleine Handwerksunternehmen. Die können eben diese Hintergrundchecks nicht so einfach durchführen und wissen nicht, mit wem kann man solide zusammenarbeiten, mit wem eher nicht. Das hat uns etwas Zeit gekostet. Und im ersten Gespräch, ich erinnere mich noch, dass wir das Angebot bekommen haben, Indien bietet eigentlich für sämtliche Branchen Arbeitskräfte. Und wir haben dann damals aus Sicht des Handwerks geschaut, in welchem Bereich haben wir besonders große Probleme, Nachwuchs zu gewinnen. Und das ist nun mal das Lebensmittelhandwerk, also Bäcker und Metzger, Fleischer. Und durch sehr gute Kontakte zur Metzgerinnung haben wir gesagt, dann wollen wir mal in dem Bereich schauen, ob dieses Versprechen hält, dass wir über alle Branchen hinweg auch rekrutieren können. Und deswegen hatten wir auch den ersten Stein ins Wasser geworfen mit der Metzgerinnung Lörrach, mit einem sehr bekannten, landesweit bekannten Metzgermeister Joachim Lederer, Yogi Lederer, der auch sozusagen hier Pionierarbeit geleistet hat und wirklich mit seinen Innungsbetrieben dieses Projekt mitgestartet hat.
Das Unternehmen wurde jetzt vorgestellt aktuell und bei einer Ansprache wurde genannt, Metzger, ausgerechnet Metzger, heilige Kühe in Indien, wie passt das zusammen? Gibt es überhaupt Metzger in Indien? Die Frage kam so ein bisschen auf, die stand so im Raum. We talk about holy cows.
Yeah. We were very surprised that that was the first job role that, you know, they came to us with. And it's a very touchy job role in India. So we went to the Indian market. There's a perception of butchers in India, and it's not a good perception. But as soon as we signed the contract with them, actually my father and me, we visited, we came here. We looked at the butcher shops. We went to a lot of metzgeries to see how it is, and we realized how different it is. So we took a lot of videos, pictures, spoke to existing Azubis, Deutsch Azubis here, and we took that back to India. Honestly, the first year, we only had 13 candidates who said from across India that, okay, let's give this a try. Today, of course, we are doing more than 100 numbers for this. But at that time, it was very difficult. There are certain pockets in India, for example, Christians, Kerala, like other states, where they're comfortable working with meat. Mm-hmm. But in most States, we would not take a program like this.
Ich würde gerne über den rechtlichen Rahmen nochmal sprechen, denn der hatte sich ja eigentlich geändert gehabt, zum Vorteil auch, sodass ihr auch das 1A-Projekt starten konntet. Und ist ja auch 2023, glaube ich, ist ja auch nochmal was passiert. Also wir sprechen über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Kannst du das nochmal schildern, was da genau passiert ist und wo wir jetzt gerade stehen?
Also aus deutscher Sicht gibt es einen Grundsatz im Fachkräftezuwanderungsgesetz. Wir möchten eben keine ungelernten Menschen nach Deutschland holen, sondern wir möchten möglichst Fachkräfte, qualifizierte Arbeitskräfte nach Deutschland lotsen. Es gab dann im März 2020 eine Gesetzesänderung, die es erlaubt hat, den Weg zu ebnen für Auszubildende, aber immer unter der Prämisse, dass am Ende des Weges eine Fachkraft entsteht. Das heißt, dieses Visum oder die Visumskategorie, die wir uns dann zum Vorteil gemacht haben, hat es eben ungelernten, aber sehr motivierten jungen Menschen erlaubt, mit entsprechenden Sprachkenntnissen, die erstmal auf indischer Seite gelernt werden mussten, dann nach Deutschland zu kommen, aber immer unter der Prämisse, ihr müsst 3 Jahre die Ausbildung durchlaufen, ansonsten fallt ihr aus der Visumskategorie und müsstet im Zweifelsfall auch wieder zurück nach Indien. Das hat sich geändert und war vorher nicht möglich in dieser Form. Es gibt andere Formen der Zuwanderung, dass wir uns auch schon ausgelernte Arbeitskräfte anschauen, aber dort gehen wir immer über den Weg des Anerkennungsverfahrens. Zumindest in der Vergangenheit war das ein sehr aufwendiger Weg. Und auch viele Unternehmen, gerade im Handwerk, sagen, sie würden gerne selbst ausbilden. Sie möchten jetzt nicht unbedingt eine Fachkraft, eine Arbeitskraft aus Indien, die schon den indischen Standard gelernt hat, hier im Unternehmen einsetzen, sondern haben ihre eigenen Abläufe, ihre eigenen Prozeduren, ihr eigenes Betriebsklima. Und ich glaube, das ist gerade im Handwerk sehr, sehr ausgeprägt, sehr familiär, sehr sozial strukturiert. Und viele Unternehmer, Ausbilder fühlen sich wohl, wenn sie ihre eigenen Arbeitskräfte dann auch im eigenen Unternehmen ausbilden können. Insofern haben wir da auch eine Nachfrage von Unternehmern, die sagen, sie fühlen sich da sehr wohl, selbst Einfluss zu nehmen, was die Menschen dann hier lernen, welche Fertigkeit sie dann auch mit auf den Weg bekommen.
Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen, wow, das ist eine gute Idee, damit möchte ich mich beschäftigen, aber gibt es denn da jetzt wirklich rechtliche Hürden? Wie ist denn das mit dem Visum? Wie ist denn das? Ist das so einfach alles? Geht das alles? Was würdest du denen zurufen?
Also was wir gelernt haben in den letzten Jahren ist, dass es eben nicht einfach ist, aber dass man mit den richtigen Partnern und Netzwerken arbeiten kann, um das Thema Fachkräftezuwanderung auch bei Auszubildenden deutlich zu vereinfachen. Immer wichtig ist, dass man zunächst einmal auf der Unternehmensebene eine Offenheit mitbringt, auch wenn es mal Hürden gibt, nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen. Also die Unternehmen sind gefordert, keine Frage. Es braucht aber auch im Hintergrund Verbände, Kammern, gerade für die kleineren, kleinteiligen Strukturen, wenn es darum geht, 1 oder 2 oder 3 Auszubildende zu gewinnen. Für ein durchschnittliches Handwerksunternehmen, was 7, 8 Mitarbeiter hat, ist es eine andere Frage als für ein großes DAX-Unternehmen. Da braucht es unterstützende Strukturen aus den Verbänden, aus den Kammern. Es braucht aber auch die Berufsschulen, die einen wesentlichen Anteil haben, dass so etwas gelingen kann. Es braucht in den ersten Monaten, in der Anlaufphase, wenn die Kandidaten in Deutschland sind, auch Strukturen, um weiterhin das Deutschniveau auszubauen. Da braucht es eine Reihe von positiv eingestellten Netzwerkern, die da mitmachen, damit auch das gesamte bürokratische Prozedere irgendwo gestemmt werden kann. Und da könnte ich jetzt noch eine ganze Liste notwendigen Playern aufführen, angefangen von den Visumsstellen im Ausland, den Goethe-Instituten, den Zuwanderungsbehörden, den Ausländerämtern in Deutschland und so weiter. Also es braucht ein ganzes Netzwerk eigentlich, um in einem größeren Maßstab auch Auszubildende oder Fachkräfte nach Deutschland zu bringen.
Jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Das eine Netzwerk ist das, was du natürlich von der Handwerkskammer Freiburg auch aus deiner Zeit, wo du auch das andere aufgebaut hast, der 1A mit aufgebaut hast, was du von da aus mit einbringst. Und das andere Netzwerk kommt aus Indien mit Magic Billion. Und ihr habt euch zusammengetan jetzt, beide Netzwerke sozusagen zusammengelegt und habt das neue Unternehmen India Works gegründet. Und du hast im Endeffekt gerade geschildert, was ihr macht. Ihr vermittelt genau das, ihr organisiert das alles. Kannst du gleich noch ein bisschen ausführen dazu? Vielleicht machen wir es so, dass wir versuchen, so einen Prozess durchzugehen. Also wie wäre das jetzt, also angenommen, ich wäre jetzt Handwerksunternehmer, ich würde es auf euch zukommen und würde sagen, ich möchte das jetzt gerne mal ausprobieren, ich möchte gerne eben Mitarbeiter aus Indien finden. Nehmen wir gerade mal das Gewerk, über das wir die ganze Zeit sprechen, die Metzger, die Fleischer. Wie wäre das da? Was wäre der erste Schritt? Ich würde auf euch beide zukommen oder wahrscheinlich jetzt in euer Büro, würde mich da melden, würde sagen, ich will das machen oder gehe ich zu meiner Innung. Wie geht das?
Also wichtig ist, dass der erste Schritt aus Deutschland kommt. Zunächst einmal muss ein Bedarf artikuliert sein. Man muss eine Vorstellung entwickeln, wen möchte man denn eigentlich holen? Was braucht er für ein Profil? Was hat er für Voraussetzungen, die er mitbringen sollte? Was für eine Vorausbildung, schulischen Hintergrund? Es muss definiert sein, auch in welcher Größenordnung. Reden wir über 2 Kandidaten für ein kleineres Unternehmen oder reden wir vielleicht über 10 oder 15 Kandidaten für ein größeres Unternehmen? Wenn wir kleinere Unternehmen haben, dann ist es immer gut, wenn wir die Innungen auch mit an Bord haben, wenn wir die bestehenden Strukturen vor Ort uns zunutze machen und dann auch sagen, über Netzwerkeffekte, über Skaleneffekte können wir dann auch wirklich für mehrere Unternehmen einfach diese Synergien schaffen. Aber in erster Linie steht der Bedarf, der aus deutscher Sicht auch artikuliert werden muss, möglichst genau beschrieben werden muss, damit wir nach Indien gehen können, um dort dann an den Markt zu gehen. Und dort im nächsten Schritt kommt dann unsere Partnerfirma Magic Billion ins Spiel.
Nun sind wir bei Magic Billion. Magic Billion sitzt in Indien, ist ein Familienunternehmen. It's a family-owned company. It's founded by your father.
And both of us together.
Both of you. And when was it founded?
In January of 2018.
And how many employees do you have?
We have about 100 employees who are full-time, and they work with us in our headquarters close to Delhi.
Close to Delhi, mm-hmm. Okay. So do you work across India?
Yes, we have about 5 offices across India, mm-hmm. and we have language training centers for Deutsch also across India.
So, but you work for whole Europe or especially for Germany?
We work across the world. We send a lot of our candidates to Australia, US, UK, and Europe. But out of the 4,000 people we send out every year, 1,000 come to Germany.
Okay. So we can go in this step of the process and we can go ahead with this. For example, Handek tells you there's a company looking for, let's say, 10 people, yep. in a bigger butcher company. So what are you doing there in India?
Yeah. So we start our work in India only once there is a signed contract from a credible, legitimate German employer. Mm-hmm. And we get to understand, so we work on 2 types of candidates. We do skilled professionals as well as Ausbildung. So we cover the entire spectrum. Once we get to know what is the requirement, which Handia brings, then we go to the Indian market and we are familiar for each type of job role, where is the catchment segment in India. So if there's a requirement for hospitality candidates, we know where in India to go, which are the good institutes which have, you know, good quality hospitality candidates coming out. Same for construction, same for food processing and things like that, mechatronics, etc. Then we go to those catchments, have a 3-staged interview process. We do a very thorough document check, police verification, all of that for the candidates to make sure that indeed the candidate saying who they are is who they are. And once that happens, we bring the candidates to the employers for their interviews. And a lot of employers, not for the skilled professionals, but for the Ausbildung, ask for language training. But also for some specific type of skilled professional roles like nurses, I would say even for drivers, chefs, they're looking for a certain German proficiency. So once they meet the employers make their selection, and the selected candidates then join full-time Deutsch training. To get up to B1 level, it takes about 8 to 9 months of full-time face-to-face Deutsch training. So the candidates leave their existing jobs. They leave their families, and for that period, they move to a Magic Billion Center across India. And we have our trainers in many parts of India. We also work with Goethe directly, mm-hmm. where they provide the training to our candidates. Then they have to clear the exam, which is conducted by Goethe. And post that, we get the visas organized in India. So we're very closely connected to the German embassy. In India, they know our work. They know pretty much everything of how we operate in India. And post that, the candidates arrive in Deutschland, after which there is a 6-month hand-holding, both for the employer as well as for the candidates, just to ensure good integration. Mm-hmm. And I think that's where India Works now will provide also a lot of support, being in Deutschland and being physically present here to be able to provide that support.
Mm-hmm. As I understand, the preparation part is about 1 year mm-hmm. In India, yeah. And the main topic is the language, mm-hmm. German.
Yes. So there are 3 parts to it. One, of course, is traditional Deutsch learning. The second is specific cultural immersion for that part of the region where the candidates will go, because there are so many different subcultures, I think, even within Deutschland. So the second part is that. And the third part is we also do monthly interactions for the candidates with their future employers. So the employers talk to them about their company culture, you know, how it is to live in Deutschland directly from the future employers. We have also from this year started technical language training for the new job role that the candidate is going to go for. So if it's Metzgerei, then, you know, technical terms for the types of knives or the types of cuts of meats and things like that. Likewise, for mechatronics, it would be about the tools. So we've started integrating some of that technical language training for the candidates as well.
So if you have now found a candidate and he decided to go to Germany, I heard that it's very important to talk to the whole family of the candidate.
Yes. So for the Ausbildung, the typical age profile of candidates is between 18 to 26. And yes, in that age group in India, it's a family decision. It's a big decision also because it's a financial decision. At the moment, not many employers are willing to pay for the Ausbildung candidates to for their 1 year of preparation. For skilled professionals, the employers, it's a more traditional market. So the employers pay everything and the professionals don't. But for the Ausbildung, you know, the candidates still have to pay. So yes, it is a family decision. We talk to the parents and the brothers and the husbands and typically, unfortunately, still only the male members of the family. But yes, it's a family decision.
How long do they stay in Germany? What is the average time that they will stay here?
They will stay here forever. They are not going to go. And I don't say it lightly. I say it because, one, they are investing one entire year of their life in preparation to come here. That's a big investment. Once you learn a foreign language and you start to integrate in a country and they see the benefits of being in an economy like this, it does not make sense to go back. What happens then is, for the younger ones, they bring their families here or they start marrying here. You know, the number of Ausbildung candidates we know who now have Deutsch girlfriends and boyfriends is also increasing. They're integrating. The skilled professionals start sending a lot of remittances back to India. So the families in India start to do better economically. They're not going back. They might move between employers in Deutschland. That we are seeing happen. But they are not going to go back.
Okay, also die durchschnittliche Rate ist sehr gering von denjenigen, die zurückgehen?
Ja, wie schon gesagt wurde. Ich glaube, das ist erstens eine Lebensinvestition und auch eine Lebensentscheidung für nicht nur die Person selbst, sondern für die gesamte Familie, den Weg ins Ausland einzuschlagen. Und es ist mit besonderen Hürden versehen, nach Deutschland zu kommen, gerade auch wegen der Sprache und wegen der anderen Kultur. Da gibt es andere Länder, wo es sicherlich etwas einfacher wäre, aus indischer Sicht Fuß zu fassen. Aber man muss auch verstehen, dass Indien natürlich aus einer gewissen Position heraus Menschen auch ins Ausland entsenden möchte, weil die indische Bevölkerung schneller wächst als der indische Arbeitsmarkt. Das heißt, wir haben häufig gut ausgebildete junge Menschen in Indien, die aber trotz einer sehr guten Ausbildung auf dem indischen Arbeitsmarkt keinen Fuß fassen. Und das sieht man immer wieder auch in dem beidseitigen, in der beidseitigen Unsicherheit des deutschen Arbeitgebers, der immer wieder die Fragen stellt, wird der auch bleiben? Geht der nicht gerne wieder zurück? Und dem Verständnis eines indischen Kandidaten. Also häufig wird die Frage gestellt vom deutschen Arbeitgeber, bleibt er denn auch in Deutschland oder will er wieder zurück? Diese Frage stellt sich für den indischen Kandidaten ganz anders. Der indische Kandidat fragt immer wieder, ist denn auch sichergestellt, dass nach dieser Ausbildung ich einen Arbeitsvertrag bekomme? Etwas Unvorstellbares, jeder deutsche Arbeitgeber freut sich und nimmt mit Handkuss seine selbst ausgebildeten Azubis und versichert natürlich gerade im eigenen Interesse auch, dass es Anschlussverträge gibt. Aber die indischen Kandidaten brauchen diese Sicherheit, die sie in Indien nicht kennen. Da dass es einen Arbeitgeber gibt, der wirklich interessiert ist nach der Ausbildung und sagt, natürlich gibt es im Anschluss auch einen festen Anstellungsvertrag. Also in unserem Modell, was wir ausgebreitet haben, auch mit der Handwerkskammer, war es immer selbstverständlich, dass die Ausbildungsbetriebe bereit sind, im Anschluss an die dreijährige Ausbildung mindestens einen zweijährigen Arbeitsvertrag anzubieten. Das ist eine Selbstverständlichkeit für die Ausbildungsbetriebe. Das ist genau das, was sie wollen und brauchen. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit für den indischen Kandidaten, der das so gar nicht kennt und der diese Sicherheit aber am Anfang braucht. Also man sieht, man kommt aus unterschiedlichen Perspektiven, nähert sich an, hat ganz unterschiedliche Fragestellungen und muss diese Brücke erstmal schlagen zwischen dem deutschen Arbeitgeber und dem indischen Auszubildenden.
Ich habe gehört, dass in der Region Maharashtra die Region selber die Möglichkeit gibt, 10.000 Auszubildende nach Deutschland zu schicken.
So, a typical fresh graduate coming out of India, the education system in India, would earn about 200 euros per month. A typical Ausbildung candidate in Deutschland earns about 1,000 euros. So the salary differential is 5x, even if you're a full-time professional there versus a training candidate here. But the cost differential is not 5 times. So overall, it's a great economic decision for the candidates. India, as we all know, has 1.4 billion people with 500 million youth. So, I mean, I'm not surprised that the state government of Maharashtra is, you know, training and trying to upskill these candidates. Many other states should fall in line and do the same, because there is a problem of plenty. That's why our business model makes sense. We are not taking the best of India. This is not a brain drain problem. Mm-hmm. We are taking the average, hardworking, motivated young professionals from India. They will do well. They are the people who are willing to work with their hands and really do something with their life. These are not the top engineers and the top scientists. That's not the kind of people we are bringing. We are bringing the youngsters. So it is the right decision for state governments to start training and really bringing more people into this journey.
Ich habe noch eine Frage zur Ausbildung an sich. Jetzt habe ich gelernt, es wird Deutsch gelernt, vorwiegend in dem Jahr der Vorbereitung. Dann gibt es die kulturellen Skills und vielleicht noch andere Dinge. Auch eben lernt der Kandidat einiges über das Unternehmen, wo er hin darf dann und soll und möchte. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist es denn sinnvoll, vielleicht schon einen Teil der Ausbildung vorzuziehen? Also, dass man quasi in Indien vielleicht schon das erste Jahr vorbereitet oder zumindest Teile davon vorbereitet. Also, dass man auch auf der Ausbildungsebene sozusagen, was das Curriculum angeht, aufeinander zugeht und da schon Teile anbietet. Gibt es solche Ideen? Arbeitet man an solchen Ideen?
Das ist aus meiner Sicht der richtige Ansatz, denn wir möchten nicht nur Menschen aus Indien nach Deutschland bringen, die keine Vorstellung vom Berufsleben haben oder vom Berufsfeld. Wir haben natürlich noch nicht vollqualifizierte Menschen, die jetzt nicht dem deutschen Arbeitsmarkt als deutsche Fachkraft zur Verfügung stehen, das ist klar. Aber wir haben oft Kandidaten, die in Indien schon eine gesamte Ausbildung durchlaufen haben, zum Beispiel im Bereich Hotellerie oder Gastronomie, im Bereich Bäcker, in anderen Gewerken. Und es ist nicht nur eine Frage der Fairness, dass man darauf schaut, ob man diese Fähigkeiten in einer Art und Weise anerkennt, sodass vielleicht nicht der gesamte Weg, die gesamte Ausbildung nochmal in Deutschland durchlaufen werden muss. Wir haben noch nicht den Zustand, dass wir das deutsche und das indische Ausbildungssystem miteinander vergleichen können. Das überlappt in vielen Bereichen überhaupt nicht. Aber es gibt die ersten Ansätze, dass wir sagen, zum Beispiel im Bereich Gastronomie, dass man die Ausbildungszeit hier in Deutschland verkürzt, wenn bestimmte Vorkenntnisse schon vorhanden sind, dass man statt 3 Jahren Ausbildung das vielleicht reduziert auf 2 Jahre Ausbildung. In manchen Gewerken geht es einfacher, in anderen Gewerken brauchen wir das deutsche traditionelle Ausbildungswesen, weil diese Fertigkeiten in Indien nicht in dieser Form vermittelt werden können. Stellen wir uns jetzt zum Beispiel das Zimmererhandwerk vor. Es gibt wenig, was dort überlappt. Es gibt deutsche Handwerkstradition und Kultur. Die kann man nicht so einfach auf Knopfdruck nach Indien verlagern oder Teile auslagern. Aber wichtig ist bei aller Anwerbung, dass wir nicht ins Blaue hinein vermitteln, sondern Menschen haben, die schon eine gewisse Vorerfahrung und im Berufsfeld haben und auch wissen, worauf sie sich einlassen. Und davon profitieren beide Seiten. Sowohl der deutsche Ausbildungsbetrieb als auch der indische Auszubildende.
Aber wer kümmert sich denn tatsächlich darum, wenn man sowas macht? Wäre das dann eine Aufgabe der Kammern?
Absolut. Also die Kammern haben in Deutschland die Hoheit darüber, wie die duale Ausbildung auch durchgeführt wird und haben auch die Möglichkeit, Ausbildungsverkürzungen zuzulassen. Das heißt, wir müssen hier aktiv mit den Kammern und mit den Verbänden, vor allen Dingen auch mit den berufsständischen Organisationen sprechen, in welchem Bereich wir auf indische Vorkenntnisse setzen können und die auch entsprechend zum Wohle aller Beteiligten hier anerkennen und den langen Weg, darum geht es vielleicht auch, den langen Weg von der Rekrutierung über den Spracherwerb, über die dreijährige Ausbildung, zum Teil haben wir ja auch dreieinhalbjährige Ausbildungsgänge, ein Stück weit verkürzen. Wir haben vielleicht 5 Jahre vom Erstkontakt bis zu einer vollwertigen Fachkraft. Und da geht es, glaube ich, darum, dass wir auch diesen Prozess ein Stück weit verkürzen können.
Mhm. Bleiben wir mal bei dem Prozess. Wir haben ihn ja so ein bisschen durchgespielt. Also es geht los, man kommt auf euch zu, man sagt, was man braucht. Dann nimmst du Kontakt auf sozusagen. Ihr meldet es dann nach Indien zu Magic Billion. Dort werden die Kandidaten gesucht. Und so, Kandidat hat sich entschieden, Kandidat kommt, Familie ist happy. Familie sagt auch, stimmt zu. Der Kandidat steigt ins Flugzeug und kommt an. Was dann?
Dann geht's los. Dann sind vor allem die Ausbildungsbetriebe gefragt, eine Willkommenskultur zu schaffen. Und das fängt an bei ganz banalen Dingen wie Abholung vom Flughafen oder zumindest vom Bahnhof. Zumindest mal eine Erstausstattung in einer Unterkunft, damit man ankommen kann, ein gemachtes Bett, ein halbwegs gefüllter Kühlschrank. Das sind die Kleinigkeiten, die zwar extra Aufwand bedeuten für den Ausbildungsbetrieb, aber die wir gerade in den kleineren Handwerksbetrieben wunderbar vorfinden. Das ist die Stärke vom Handwerk, familiäre Strukturen zu schaffen. Und dann sehen wir, dass wir eine ganz starke Bindung haben der Auszubildenden. Und wir hören immer wieder, dass diese ersten Wochen besonders prägend waren und die besten Erlebnisse entstanden sind für beide Seiten. Wir haben Unternehmer, die mit ihren Auszubildenden Touren machen, Stadttouren, zeigen, wo kann man einkaufen gehen, wo ist der Arzt, wo ist die Apotheke, wo ist die Sparkasse, wo ist die Volksbank. All diese ersten Gänge, um das Kennenlernen, um die Eingewöhnung zu erleichtern. Natürlich geht es auch darum, Behördengänge zu erledigen, mit der Ausländerbehörde vor Ort zu sprechen, all das. Aber ich glaube, wenn man diese Offenheit mitbringt, geht es vor allen Dingen darum, dass man im Betrieb ein Klima schafft, wo die Auszubildenden sich wohlfühlen. Und dann ist alles Weitere mit einer gewissen Unterstützung von Unternehmen, wie wir es jetzt sind, oder von Verbänden, von Kammern, sind stemmbar für die Unternehmen.
Ich glaube, ein Thema sind auch die Dialekte. Das habe ich zumindest aus meinen Gesprächen mit den Auszubildenden gehört, mit denen ich reden konnte. Da war dann die Aussage, wie Weckle, Semmel, wie heißt denn das jetzt hier? Oder eben Seidenwürstle oder was auch immer. Das scheint eine Herausforderung zu sein, das Thema Dialekte.
Also wir hatten ja in einer Region unseren ersten Pilot gestartet, das ist an der Schweizer Grenze. Deswegen auch, weil viele an der Schweizer Grenze sagen, sie arbeiten lieber in der Schweiz und das Fachkräftethema ist dort nochmal deutlich stärker ausgeprägt. Das war der ursprüngliche, der Startpunkt. Und jetzt muss man wissen, an der Schweizer Grenze spricht man fast schon Schweizerdeutsch. Es ist nicht das Deutsch, das in Indien jetzt unterrichtet wird. Insofern hatten wir da ganz große Anpassungswochen und Monate. Aber was wir gemerkt haben, wenn alle Seiten gewillt sind, sowohl die Kundschaft, also in einer Metzgerei, wo dann hinter der Theke auf einmal jemand steht, der vielleicht nicht jedes Wort versteht, aber wo man mit Händen und Füßen und mit gutem Willen kommunizieren kann, dass es sehr gut geklappt hat. Es gab Kandidaten, die haben seit dem ersten Arbeitstag auch hinter der Theke bedient. Wir haben andere, die haben vielleicht ein paar Wochen gebraucht, bis sie dann so die ersten Schritte gemacht haben. Was wir aus den Berufsschulen gehört haben, ist, dass nach einem halben Jahr etwa die indischen Kandidaten auch sprachlich auf dem Stand waren, sodass sie gleichwertig im Schulunterricht mitkommen konnten.
Vielleicht noch zum Schluss, was euer Unternehmen angeht, mir ist aufgefallen, das haben wir auch vorhin am Anfang schon gesprochen, dass eben Netzwerke zusammenkommen. Ihr habt euer Netzwerk natürlich jetzt hier auch in Deutschland, auch mit dem Land Baden-Württemberg unter anderem gebaut. Das ist natürlich dadurch entstanden, sicherlich durch die Handwerkskammeraktivitäten. Und das Land Baden-Württemberg ist unheimlich aktiv in Indien, habe ich gelernt.
Es gibt eine Partnerschaft des Bundesstaates Maharashtra mit dem Land Baden-Württemberg. Das geht jetzt schon einige Jahre zurück. Und eines der Schwerpunktthemen dieser Partnerschaft ist es, den Fachkräftekorridor von Indien oder diesem Bundesstaat Maharashtra nach Deutschland und insbesondere nach Baden-Württemberg zu erleichtern, um auszubauen. Baden-Württemberg ist ein wirtschaftsstarker Standort mit einem großen Potenzial und Bedarf. Und Maharashtra ist immerhin ein Bundesstaat mit 120 Millionen Einwohnern, ein Finanzhub in Mumbai und mit einer sehr starken Repräsentanz von deutschen Unternehmen, auch aus Baden-Württemberg vor Ort in den unterschiedlichen Landesteilen dieses Bundesstaates. Deswegen begrüßen wir sehr, dass es diese Initiativen gibt. Die müssen umgesetzt werden. Es braucht dazu Unternehmen, Verbände, private Unternehmen, die auch hier das erleichtern, die Fachkräftevermittlung durchführen. Aber vor allen Dingen auch an der Stellschraube Unterstützung von Spracherwerb vor Ort wirklich ernsthaft rangehen. Das ist ein sehr großes Thema. Das ist auch der Kostentreiber der Fachkräftevermittlung aus Drittstaaten, der Spracherwerb. Und da begrüßen wir, dass beide Bundesstaaten auf deutscher und auf indischer Seite zusammenkommen und dieses Problem erkennen und jetzt in entsprechender Skalierung auch drangehen möchten und entsprechend zahlenmäßig Menschen in Sprachkurse bringen, aber mit dem Ziel immer in Deutschland dann auch in den Arbeitsmarkt integriert zu werden.
Aber eure Tätigkeit ist auf Deutschland ausgerichtet, hat einen Kern natürlich, sozusagen die Wurzel jetzt hier in Baden-Württemberg und hier in Freiburg, aber schlussendlich seid ihr komplett für den deutschen Markt hier offen.
Wir sind für den gesamten deutschen Markt offen. Wir haben auch schon viele Gespräche außerhalb von Baden-Württemberg und interessierte Unternehmen, die sich das anschauen, was wir tun. India Works ist perspektivisch für den Bereich Europa zuständig. Wir haben es vorhin schon angesprochen, Magic Billion agiert weltweit. Und wir brauchen aber für den europäischen Raum, glaube ich, hier Ansprechpartner. Und dieser Ansprechpartner wird auch in Zukunft India Works sein.
Okay. Thank you very much. Until this moment, I have some more questions, but these are more personal questions. Mm-hmm. So I will start with this. I start in German, after this in English. The first question is, mit wem würdest du gerne mal tauschen, Handwerk? Also wenn du deinen Job oder irgendwas anderes, in welche Rolle würdest du gerne mal schlüpfen von jemandem, wenn du mal die Gelegenheit hättest, mal einen Tag oder mal eine Woche die Rolle anzunehmen? Die Frage stellen wir allen unseren Gesprächspartnern in dem Podcast und das ist natürlich sehr spannend, so die einzelne Vorstellung mal zu hören. Gibt es jemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest?
Also jetzt durch die neue Tätigkeit und mit dem Bezug zu Indien würde es mich wahnsinnig reizen, mal einen Tag oder eine Woche zu tauschen mit dem indischen, mit dem deutschen Botschafter in Indien. Einfach zu erleben, was ist der Wirkungskreis, mit welchen deutschen und indischen Ansprechpartnern hat man da zu tun und was kann man auch bewegen, um sozusagen diesen Austausch zwischen Indien und Deutschland zu befördern.
Aditi, same question to you. Is there any person with whom would you like to change his role? It could be a professional role, or it could be a sportsman, it doesn't matter. Just only change a role for one day or for one week, just to have the same experience like this person.
I wouldn't change my life for anything. It's just a joy to be an entrepreneur. I never thought I would be one, but now I'm an entrepreneur twice. It's a different kind of emotion and passion when you enjoy what you do and you get to do it every day and with people you like to work with. I would not change anything.
Okay. We stay in English. What was the best decision you made in your life?
Perhaps to start a company with my father. It was not something which was expected. I had a career in multinationals throughout for 15 years. And I think if someone had asked me 8 years ago, I would have said I would retire as the president of the World Bank. But life had different plans. And I think starting something within the family together with my father for something which we always talked about, you know, people are getting skilled in India. The government of India spends millions into upskilling people, but they don't get jobs. So how do you sustain livelihoods? And I think that was a discussion we always had at the dinner table. So to start something with somebody who you look up to, and likewise who looks up to you, and you respect each other professionally, but your family, I think that was the best decision that I could have made.
Darf ich die Frage weitergeben an dich, Hendrik? Was war deine beste Entscheidung?
Ich glaube, es ist eine Reihe von Lebensentscheidungen, die man trifft und die jetzt dazu führen, wo man steht. Ich möchte keine auch berufliche oder private Station jetzt missen. Ich hatte unterschiedliche berufliche Aufgaben im öffentlichen Dienst, in wirklich exponierten Positionen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, die mir sehr viel Freiheiten gegeben haben, die mir auch sehr viel Freude gemacht hat, in Netzwerken zu arbeiten, Netzwerke aufzubauen. Aber ich glaube jetzt auch die Entscheidung, die für viele recht unerwartet kam, dass man aus dem öffentlichen Dienst, um nochmal den Bogen zu spannen zum Anfang, aus dem öffentlichen Dienst heraus, aus einer relativ sicheren Position heraus, den Schritt in die Selbstständigkeit macht und jetzt die Perspektiven zu wechseln, das war für mich auch jetzt eine Erfahrung, die mir sehr viel gegeben hat und wo ich glaube, dass diese Entscheidungen eine der wichtigsten in meinem Leben sind.
Vielleicht bleiben wir gerade nochmal bei dem letzten Punkt, weil der hat dich die letzten Jahre ja beschäftigt. Das ist eine Frage, die wir auch oft stellen, ist, was bedeutet Handwerk für dich?
Das Handwerk ist mir in den letzten Jahren ans Herz gewachsen. Ich komme nicht aus einer klassischen Handwerkerfamilie, das kann ich nicht sagen. Aber die Handwerkerfamilie, von der wir ja oft sprechen, mit allen, die dazugehören, ob das die Innungen und die Kammern sind oder ob es wirklich die Betriebe, die Auszubildenden, die Schulen, ein großes Netzwerk von Menschen, die Handwerk wirklich leben und nicht nur als Beruf, sondern als Berufung sehen. Das ist mir ans Herz gewachsen in den letzten Jahren. Und ich habe mich immer gerne für die Interessen, für die Belange des Handwerks eingesetzt. In allen unterschiedlichen Ausprägungen. Das Handwerk ist so vielfältig und was mich immer wieder beeindruckt hat und deswegen waren Unternehmensbesuche und der direkte Kontakt zu den Unternehmen, zu den Handwerksbetrieben immer die Highlights meiner Tätigkeit, ist wirklich die Professionalität, die wir in Deutschland haben. Das ist die gute Ausbildung in den verschiedenen Abstufungen als Geselle, als Meister, als Techniker und dann noch darüber hinaus immer mehr Variationen. Jetzt die Professionalität des deutschen Handwerks ist schon erstaunlich und es macht einfach Freude, auch die Ergebnisse in allen unterschiedlichen Gewerken, die Ergebnisse, die handgefertigt sind, die mit viel Liebe und Präzision erstellt werden, das hat mich immer begeistert und deswegen werde ich dem Handwerk auch immer treu bleiben.
Ich stelle dir die Frage auch, Aditi, was ist Handwerk für dich?
I think coming to Germany in the last 5 years, I've really understood the meaning of craftsmanship. I didn't grow up learning it. Craftsmanship here for me is doing it on your own. There's so many Mittelstand here, so many family-run businesses which are in this, in the handwork sector. And really making it on your own, based on your own skills, is alien to a country like India. You know, we are not raised with that. So it really taught me to make it on your own. And that is handworks for me.
Thank you. We have still 4 questions, but very small questions. Die erste ist, was ist Heimat für dich?
Heimat ist für mich nicht ein geografischer Ort, sondern mit den Menschen, die man liebt, zusammen zu sein.
What is home for you?
I'm at home where I have people I love. That's home.
Okay. Do you have a role model, somebody who is an ideal person for you?
I have a few. I think I have some female professionals I look up to. For example, the longtime CEO of PepsiCo, Indra Nooyi, is someone I follow. I don't want to particularly say this, but sometimes you experience it. You know, women professionals do face sometimes a little bit of subconscious or unconscious bias from businesses, investors, people in general. I think it's good to have people who have made it, in your opinion, who you can look up and say, oh, they did it. I can do it as well. So yes, I look up to some female professionals who are very high up in their careers and they have good families and as well as raise their kids well, but also have very strong careers.
Ich habe mehrere Vorbilder für unterschiedliche Lebenssituationen, aber vor allen Dingen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, versetze ich mich oft in die Lage, wie würden andere entscheiden? Und da stelle ich mir oft die Frage, wie würde zum Beispiel mein Vater entscheiden, der in seinem Berufsleben in einer sehr exponierten politischen Position auch war und ich glaube, viele gute Entscheidungen getroffen hat in seinem Leben. Ja.
Okay. Vorletzte Frage. Was ist Glück für dich, Handwerk?
Glück heißt für mich, dass man eine Zufriedenheit hat, eine Zufriedenheit spürt in den unterschiedlichen Lebensbereichen, mit der Familie, mit den Freunden, beruflich, dass man auch stolz sein kann auf das, was man erreicht hat, dass man zufrieden sein kann mit seiner eigenen Arbeit, mit seinen eigenen Entscheidungen. Und für mich ist Glück etwas, was auch sehr zukunftsbezogen ist. Dass ich am Ende meines Arbeitslebens, ich weiß nicht, wann das ist, vielleicht mit 70 oder mit 75 dann, je nachdem, wie sich die Renteneintrittsalter verschieben werden, dass man zurückblicken kann auf ein erfülltes Berufsleben. Das ist für mich Glück. Auch, dass man in Zukunft mit den Entscheidungen, mit den Lebensentscheidungen, die man getroffen hat, leben kann. Und das bedeutet für mich Glück.
Aditi, was ist Glück für dich? What is happiness for you?
I think happiness is when you are satisfied and you feel in your heart that each day that you're living is worthwhile. And that comes from the people you surround yourself with, your core of people you love, and it comes from the impact you make in the world. And that is happiness for me.
Thank you. Last question. Do you have a motto? So it's the same word in English, or personally or in professional?
Also was mir oft, es hört sich ein bisschen akademisch an vielleicht, wenn ich jetzt mit einem lateinischen Spruch komme, aber das kann man auch gut übersetzen. Fortiter in re, suaviter in modo. Das heißt, man muss in der Sache schon stark sein, aber in der Art und Weise, wie man mit den Menschen umgeht, muss man menschlich bleiben und umgänglich und freundlich. Man sollte sich aber nicht abbringen lassen von den eigenen Ideen und Vorstellungen und vom Lebensweg.
My motto would be, live each day as if it were your last. Give yourself to everything that you do. There's a Hindi saying called kal ho na ho, which means we don't know if tomorrow exists. So give yourself to everything.
Thank you very much. Vielen, vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Wir haben viel gelernt über das, wir durften viel erfahren über das, was ihr schon auf den Weg gebracht habt und das, was ihr vorhabt. Und das ist ein ganz spannendes Projekt. Alles Gute dafür. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch fürs Gespräch.
Thank you very much.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.